Herzlich willkommen zu Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit Carsten und
Stefanie.
Und heute wird's amerikanisch. Stefan hat ein Buch gelesen und mich so ein bisschen neidisch gemacht, weil der Titel einfach sehr vielversprechend war. Ich muss es auch nochmal lesen, aber ich möchte mir heute erklären lassen, was war denn das für ein Buch und worum ging es da?
Genau, ich habe ausnahmsweise mal gelesen und das Buch hat mich in der Bücherhalle quasi angesprochen. Es hat zu mir gesprochen, hat gesagt, nimm mich mit.
Oh, das sogar, nicht hallo?
Es hat sofort gesagt, nimm mich mit.
Das hat auch ist das ja hallo amerikanisch, ne? Hello.
Genau. Ja, es ist nicht amerikanisch, es ist von Helmut Karasek und ich muss ja zugeben, dass ich den vorher nicht kannte und Carsten hat gesagt, warum liest du den, der ist doch tot.
Okay, so habe ich das nicht gemeint.
Carsten kannte ihn und du kennst ihn wahrscheinlich auch, aber ich kannte ihn vorher nicht.
Ja, ich kannte den.
Ja, ja. Sag mal, warum kanntest du den?
Ja, literarisches Quartett damals mit Herrn Reich-Ranitzky.
Und so, also man sieht mal wieder, Carsten hat sehr viel Fernsehen gesehen in seinen früheren Jahren.
Ja, damals.
Ja, als er noch jung war. Das Buch heißt Nach dem Krieg und der Untertitel ist Wie wir Amerikaner wurden. Mit einem Nachwort von Ulrich Wickert. Das habe ich nicht gelesen, das Nachwort. Also es hat mich deswegen angesprochen, ich habe es dann auch mal umgedreht und geguckt, was hinten so draufsteht.
Also, oh, so weit bist du schon gekommen.
weil ich gerade für meine Milchforschung immer wieder Zeitzeugenliteratur suche, um mich da besser einfinden zu können, wie es denn damals wirklich war. Und das Buch beschreibt eben die Nachkriegsjahre, was passiert ist, nachdem der Zweite Weltkrieg verloren war. Auch noch so ein bisschen, ganz kleines bisschen im Zweiten Weltkrieg, aber dann eben auch, aber allerdings vor allem dann noch die Sichtweise aus der ehemaligen DDR, weil der Helmut Karasek,
ja, damals in den östlichen Bundesländern
zunächst beheimatet war.
Ich weiß gar nicht, ist er da geboren worden oder? Er war
nee, er ist schon während des Kriegs hat er schon gelebt. Also von daher ist er nicht
da geboren. Das ist mir schon klar. irgendwann mal zur Welt gekommen
ja,
sein.
Ja, aber ne? Nicht, als es die DDR schon gab, sondern früher. Aber
vielleicht in dem gleichen Gebiet, dass er dann einfach dort geblieben ist.
Und nein. Okay. Das Buch beschreibt auf jeden Fall seine Jugend, seine Kindheit und Jugend und dann auch noch so ein bisschen seine Erwachsenenzeit. Also es ist auch irgendwie eine Biografie, aber seine Intention war eben zu beschreiben, wie das für ihn war, wie sich das Nachkriegsdeutschland dann entwickelt hat und eben mit diesem Hintergrund, wie wir Amerikaner wurden. Und er schreibt das wirklich ganz toll. Ich will gleich auch nochmal was daraus zitieren.
Ja, gerne.
Und das Buch ist tatsächlich nicht von ihm komplett geschrieben worden, weil er vorher gestorben ist. Und ne, so wie Carsten sagte, was liest du das, der ist doch tot. Also,
das sollte nicht
pietätlos sein. Also, sondern, ja, okay, also jedenfalls ist es deswegen dann doch noch erschienen, weil seine Ehefrau dachte, dass das sein Herzenswunsch gewesen wäre, dass dieses Buch dann doch noch erscheint und ist dann mit Hilfe eines anderen Autors dann zur Gänze reif gebracht worden und dann eben erschienen. Und ich finde es halt richtig super, super geschrieben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel von ihm stammt und wie viel jetzt von dem anderen Autor. Es ist jetzt hier, steht nur Helmut Karasek drauf. Kann ja sein, dass der das nur dann noch zu Ende geschrieben hat, aber
ja,
das ist halt das, was seine Frau geschrieben hat im Sommer 2016. Also es ist ein relativ neues Buch. Gerade mal, wann es rausgekommen ist. Gut, das haben wir 2017, bald schon 2018, aber es ist halt
aktuell.
Und ich will einfach nochmal die Einleitung kurz vorlesen. Da die Deutschen das Jahr 1945 als Zusammenbruch erlebten und nicht das Jahr 1933, das Kriegsende als Stunde Null, konnte es eigentlich nur bergauf gehen. Und in den 50er Jahren ging es stürmisch bergauf. Scheinbar war es ein Staat mit totaler Chancengleichheit, da die Währungsreform von 1948 alle gleich arm gemacht hatte. Gründerstimmung, Gründeroptimismus lag in der Luft. Man sah das Ziel und konnte deshalb den Weg übersehen. Fresswelle hieß die erste Etappe. Der Kuchen mit Schlagsahne wurde wieder entdeckt, wieder erobert. Dann warf man sich in Schale, die Bekleidungswelle rollte. Dann begann man wieder zu reisen. Rudi Schurike sang die Capri-Fische. Die Deutschen erreichten Kärnten, das Salzkammergut, dann den Lago Maggiore. Die D-Mark im Visier konnte man alles Verstörende leicht verdrängen. Hatte man nicht eben die Nazi-Zeit, die man euphemistisch nur als jene dunklen, furchtbaren Jahre umschrieb, ein Übermaß an Politik erlebt? Also zog man sich von der Politik zurück, soweit es die Geschäfte erlaubten. Die Außenpolitik, das besorgte ohnehin der große, allmächtige Bruder, dessen Koreakrieg man soeben zähneklappernd überstanden hatte, ängstlich in den Windschatten gedrückt. Die Teilung, für die konnte man nichts. Unterbewusst war man froh, dass endlich einmal andere Putz machten, die Sowjets zum Beispiel, und ganz ohne Hitler. Für innere Angelegenheiten hatte man den Übervater Adenauer, der zwar manchmal streng und christlich tat, aber glücklicherweise Rheinländer und Rosenzüchter war und uns aus privater Liebe zu de Gaulle mir nichts, dir nichts mit dem Erbfeind aussöhnte. Und er hatte auch noch einen Ludwig Erhard zur Seite, der uns den Konsum als höchste Moral empfahl. Die D-Mark muss rollen. So konnten die deutschen Reiter über dem Bodensee wahre Wunder vollbringen, vom Wirtschaftswunder bis zum Fräuleinwunder. Sie gaben, ganz und gar nicht christlich, einer christlichen Partei die Mehrheit. Sie spielten in einer totalen materiellen und geistigen Trümmerlandschaft nach alten Regeln weiter, als wäre nichts geschehen. Wo einige hunderttausend Palästinenser den Weltfrieden in Gefahr brachten und immer noch bringen, verkrafteten die Deutschen mit ihrem Versteckspiel Millionen von Flüchtlingen. Der Lastenausgleich und Seebohms Sonntagsreden gehörten zu diesem erstaunlichen Hokuspokus, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Der Beamtenstaat lebte, Globke hin, Globke her, weiter und mitten in den Gründerboom der Chicago-Karrieren mit Schwindlern, Bankrotteuren, neureichen Neckermännern und den ewigen Flicks und Krups hinein stellten die Deutschen das Modell von der sozialen Marktwirtschaft, den Fight um die D-Mark zwischen Unternehmern und Gewerkschaftlern, ein Sozialsystem, das sich ohne rot zu werden auf Bismarck berufen konnte. Zuckerbrot ohne Peitsche, so schien es. Noch ehe die Kinder an ihren braunen Vätern herummäkeln konnten, hatten die sich in Aufbaugiganten verwandelt. Wo man aus Trümmerlandschaften Wirtschaftsmetropolen zu stampfen hatte, wer mochte da nach Vergangenheit, Umwelt, Landschaft fragen? Der VW und die Autobahnen erwiesen sich als nützlich. Also musste es früher auch Gutes gegeben haben, rein wirtschaftlich versteht sich. Man spielte Phönix aus der Asche. Wer Kindern das erste Fahrrad kaufen will und sich den zweiten Mercedes, kennt keine Erziehungsprobleme und ohne Kohlen gab es noch keine Energiekrise. Der soziale Wohnungsbau konnte sich Stadtplanung noch nicht leisten. Der Nachholbedarf mochte zwar über die Teilung schluchzen, mehr als ein Päckchen für die Brüder und Schwestern, eine Kerze im Fenster jedoch war nicht drin. Im Rückblick gleichen die 50er einer Familie, die mit viel Eifer umzieht, sich über jede neu montierte Lampe in der neuen Wohnung freut. Sie kann und darf noch nicht wissen, dass auch ihre Probleme mit ihr umgezogen sind. Besonders, wenn sie sich auf den Wiederaufbau ihrer alten Gewohnheiten kapriziert. Verdrängen macht Spaß, eine Weile. Erinnern macht mehr Spaß, nicht bloß eine Weile.
Das klingt spannend.
Also was ich jetzt so besonders toll an dem Buch fand, war eben, dass es für uns alle lehrreich ist, wie es denn jetzt dazu gekommen ist, wo wir sind. Also ja. Dieser Konsum, ne? Also diesen Konsum, was ja auch mit Motor dieses Podcasts ist, auf der Suche nach einem neuen Wohlstandsmodell, dass wir uns mühsam aus dem lösen, was eben in den 50er Jahren gerade erst aufgebaut wurde.
Ja.
Den 50er und 60er Jahren quasi.
Ja.
Und er beschreibt es halt ziemlich cool in dem Buch so, also seine verschiedenen Ansichten, weil er ja dann eben, wie gesagt, die erste Zeit in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist und dann aber nach dem Abitur geflohen ist,
okay.
Rüber gemacht hat. Ja. So, und auch schon zwischendurch immer mal wieder da in den Ferien quasi einfach so im Westen war, es nicht immer geschafft hat. Aber er zeigt halt dann auch beide Seiten, wie das dann in der ehemaligen DDR war und wie es halt hier war und dann aber auch, wie die Moral quasi der Menschen sich entwickelt hat in der Zeit. Und ja, und beschreibt einfach seine eigene Geschichte. Ja. Ich finde es halt total spannend, nochmal zu sehen, ja, Tatsache, es ist halt so, nach dem Zweiten Weltkrieg war es nochmal alles auf Null. Diese Stunde Null, das bezieht sich dann auch wirklich nur auf den Westen, weil der Osten sich ja schon früh quasi abgespaltet hat und da war dann eben auch kein Aufschwung, das hat er auch sehr schön beschrieben. Das heißt, dieser Aufschwung, Konsum, das bezieht sich alles nur auf den Westen, so dass als die D-Mark eben eingeführt wurde, die wurde ja natürlich eben nicht in der ehemaligen DDR eingeführt, sondern nur in der Westdeutschen Republik. Und da war dann nach diesen entbehrungsreichen Jahren, die dem Zweiten Weltkrieg folgten, die dieser Aufbauzeit folgten, auf einmal alles wieder zu haben. Und das Guthaben, was aber bisher noch da war, also wurde abgewertet, sodass die Reichsmark, die ja vorher aktuell war, wurde dementsprechend dann konnte man eintauschen gegen die D-Mark, aber nur zu einem gewissen Wechselkurs. Nur ein bestimmtes Guthaben konnte man 1:1 eintauschen und dann wurde das immer weiter abgewertet, sodass man dann teilweise vielleicht nur noch irgendwie ein Viertel von dem bekommen hat, was es eigentlich vorher wert war. Okay. So. Und so, dass halt es eigentlich keine wirklich reichen Menschen mehr gab, sodass also alle irgendwo ähnlich viel hatten, außer denen, die Immobilien besaßen, weil die Immobilien ja dementsprechend nicht abgewertet wurden. Das heißt, es gab natürlich dann immer noch Unterschiede.
Ja.
Aber gefühlt war es dann eben so, dass es jetzt nochmal ein Neuanfang war. Und dann eben, was er jetzt auch in dieser Einleitung nochmal beschreibt, dieser Fokus auf das Unpolitische. Und dann eben nochmal dieses, ja, Konsum ist wichtig. Ne? Wir müssen jetzt den Umsatz ankurbeln, das Bruttosozialprodukt steigern. Ja, genau. Ne? Und das ist die höchste Maxime, wir müssen jetzt kaufen. Und dann eben auch dieses Vergessen. Also wir denken da jetzt nicht mehr dran, was war. Wir wollen jetzt nach vorne sehen, wir hatten genug Entbehrungen. Und wir wollen jetzt auch mehr. Und dann, du hast ja gesagt, also wie der Untertitel heißt ja, wie wir Amerikaner wurden. Und das bezieht sich eben darauf, dass ja auf der westdeutschen Seite die Amerikaner das Sagen hatten. Mhm. Und die amerikanische Kultur quasi schon so durchsickerte durch die Besatzer.
So, also wir haben quasi adaptiert, was die Amerikaner vorgelebt oder entwickelt haben.
Genau, also so das Kaugummi-Kauen, Schokolade und dann aber auch Zigaretten.
Ja.
Also Zigaretten am Anfang so eine Tauschwährung waren, also amerikanische Zigaretten.
Ja,
Frauen haben sich dafür hingegeben, damit sie die Zigaretten bekommen konnten.
Okay.
Alle möglichen, also Menschen haben alles, was sie hatten, gegen die Zigaretten getauscht.
Mhm.
Also so er beschreibt es dann auch nochmal so ein bisschen so, dass er schreibt natürlich sehr salopp teilweise, ne? So, es ist seine Meinung. Aber ich finde es halt ganz schön, das einfach zu sehen als Zeitzeuge, was hat er erlebt, dass die Amerikaner eben auch viel mehr hergemacht haben als die Russen oder die Sowjets in dem Sinne. So, dass die Amerikaner halt da Kaugummi kauend und schick und adrett dann da rumgelaufen sind. Und die Sowjets dann nicht Kaugummi gekaut haben, sondern Sonnenblumenkerne, also Sonnenblumen gekaut und deren Schalen ausgespuckt haben. Und er schreibt es dann auch so, ja, die Amerikaner kauten so und die Sowjets spuckten. Und das ist halt so die Unterschied, die kulturellen Unterschiede zwischen den beiden und dann halt zu sagen, naja, wem schließe ich mich eher an? Also mit wem
kann ich mich identifizieren?
Ja, genau. Ja. Und dann natürlich, dass die Amerikaner diese ganzen Care-Pakete geschickt haben.
Mhm.
So, er sagte, also er schreibt auch, dass also wer einmal so ein Care-Paket bekommen hat, das hat er nie vergessen, also in dieser Zeit.
Okay.
Weil die Amerikaner ja als die PR-Weltmeister also auch dafür gesorgt haben, dass man es nicht vergisst. Mhm. So, ne? Das heißt, die amerikanische Kultur ist da so durchgedrungen, hat dann also auch über die Musik dann viel das durchdrungen und dann auch durch Filme und einfach so diese ganzen Helden, das kam dann alles von da und dann eben auch dann zu sehen, okay, die haben das alles, das wollen wir auch. So, und die, also wirklich diesen amerikanischen Traum, den wollen wir auch leben. Und heute, so schreibt er am Ende halt auch nochmal so, vielleicht kann ich das auch nochmal einmal zitieren. Auch die Sprache der Firmenlenker ist längst eine Mixtur aus Deutsch und Englisch. So stellte jüngst ein Verlag eine neu geschaffene Abteilung so vor, sie biete am Markt einzigartig, das ist jetzt ein Zitat, die gesamte Leistungsbreite von Content Communication aus einer Hand. Das Spektrum reicht vom Content Marketing über Sales und Trade Marketing bis Employer Branding, Internal Media and Corporate Reporting hin zu Word of Mouth and Social Media Marketing. Und da schreibt er, alles klar, Assessment, Benchmarking, Change Management, Downsizing, Entrepreneurship, Free Cashflow, Human Resource, Liability, New Public Management, Outsourcing, Business Process, Re-Engineering, Risk Management, Time to Market, Value, Facility Management, Back Office, Roadmap, Peak Day, Compliance Operations, alles verstanden. Aus dem Vorstandsvorsitzenden ist längst der CEO, der Chief Executive Officer geworden, der Finanzchef ist der Chief Financial Officer und der Chief Operation Officer ist für das Tagesgeschäft zuständig. Ja, beinharte Konkurrenz und amerikanische Managementmethoden sind Alltag geworden. Also das ist ja das, was er jetzt über heute schreibt und es stimmt ja eben auch, ne? Also jeder von uns weiß das, es ist... Unsere Sprache ist halt so durchamerikanisiert. Mhm. Ne? Wir sprechen Denglisch, ja.
Ja.
Und das ist so, er schreibt halt, dass das der Zustand in der Nachkriegszeit einfach das begünstigt hat. Und dann eben, weil uns auch die Vorbilder fehlten, wir die aus Amerika genommen haben.
Die waren ja auch glamourös, ne? Also ja. Es war jetzt nicht so, dass man so zweite Wahl oder sowas gewählt hätte, sondern das war ja so das Nonplusultra, was gerade so international angeboten wurde.
Genau, und der Lebensstil, den die Amerikaner hatten, war halt genau das, was wir haben wollten.
Mhm.
Und dementsprechend war es wirklich so diese Sehnsucht, das auch zu erreichen. Und das dann aber gepaart mit diesen moralischen Problemen, die in den 50er und 60er Jahren dann herrschten. Und dann natürlich, er ist dann nicht so stark auf die 68er-Revolten und so eingegangen, aber er hat so viel auch erzählt, es ist so lustig, weil er dann auch sagt, ja, die Jugendrevolten, so, die zeigen sich viel auch über Haare. Also so, dass die halt dann, erst war halt so Kurzhaarschnitt und dann fing die an, so Bärte und so und die Beatles mit den Pilzköpfen und dann, also vorher war es halt so, dass also Männer auf gar keinen Fall lange Haare tragen durften und dann kamen halt die 68er und die ganzen langen Haare und Bärte und die alles war ganz lang und so, also dass sich viel auch darüber gezeigt hat.
Ja.
Und ich finde es halt also wirklich super geschrieben und man, also ich kann da viel besser nachvollziehen, wie wir jetzt so geworden sind, wie wir hier angekommen sind.
Ja.
Und das ist ja gar nicht so lange her alles, ne?
Ja, und vor allen Dingen, man stellt es ja auch gar nicht in Frage. Nee. Also du wächst da quasi mit auf und das ist halt ganz normal.
Ja.
So, und dass es da aber eine Entwicklung gibt, die, wie du schon sagtest, noch nicht so lange her ist, die im Grunde genommen noch bei unseren Großeltern anfängt. Ja, das merkt man so im Alltag eigentlich gar nicht, ne?
Ja,
ja,
ja, ich habe es ja vorher auch nie in Frage gestellt. Das ist ja auch so dieses, du musst halt was hermachen, du musst was haben, also es ist so ganz normal, das mit dem Häusle bauen und so, ne? Du brauchst Eigentum und so, also so wirklich dieses Besitz und das ist wichtig und Konsum, Konsum, Konsum als Maxime. Das, was halt damals noch nicht so wirklich angekurbelt werden konnte, ist heute ja Alltag. Also Konsum ist ja alles.
Ja, er hat ja auch in seinem Vorwort geschrieben, dass es da, oder in der Einleitung, ohne Rücksicht auf diese negativen Folgen.
Ja.
Einfach nur Wirtschaftswachstum. Du wolltest halt raus aus dieser Nachkriegs-, aus dieser Trümmerlandschaft.
Ja, genau, ne? Genau. Und das ist ja irgendwo auch verständlich, weil eben die Menschen, die damals erwachsen waren, einfach zwei Kriege erlebt haben, einen als Kind und einen oder eben auch schon als junge Erwachsene und dann den zweiten eben auch nochmal und dann auch wirklich diese ganzen Verluste erlebt haben. Und ja, er hat auch einmal dann noch geschrieben, so dass die Frauen, die ja, also die Rolle der Frau, was ja auch nochmal interessant ist, dann in der Zeit, also in den 50er Jahren, also in der Nachkriegszeit, dass sie eigentlich, als die Väter noch nicht wieder zurückgekehrt waren, dann viele Rollen übernommen haben, die die Väter vorher übernommen hatten. Also sehr selbstständig waren und sehr selbstbewusst. Aber sobald die Ehemänner zurückgekommen sind, haben sie sich ganz leicht in die Rolle der Hausfrau gefügt. Und zwar deswegen, also er schreibt es so, dass, weil es viel mehr Frauen als Männer gab. Und es dann einfach das Problem war, dass sonst die Männer abgewandert wären zur nächsten Frau.
Okay.
Ich zitiere dazu hier auch noch mal einmal kurz eine Passage. Mit dem Krieg kam zwangsläufig die sexuelle Freiheit. Ehepaare waren getrennt, die Frauen mussten zu Hause allein fertig werden, ihren Mann stehen, wie man sagte. Also ging einfach durch die Kraft des Faktischen die alte patriarchalische Ordnung in die Brüche. Frauen in der Rüstungsindustrie, Frauen als Schaffner, Fahrer, später als Trümmerfrauen, die den Aufbau begannen, als ihre Männer noch in Krieg und Gefangenschaft waren. Frauen, die mit anderen Männern zusammenlebten in Zweck- und Notgemeinschaften um des Überlebens willen. Frauen, die organisierten, das Notwendige, Lebenswichtige mit ungeheurer Energie herbeischafften, Kohlen von Zügen klauten, das alles war eine Welt, in der es nicht auf Moral, sondern auf Energie ankam. Eine solche Welt droht in Anarchie oder Revolution zu explodieren, sich im politischen Chaos wild aufzulösen. Und so mussten diese frei vagabundierenden Energien wieder eingefangen, gebändigt, in die Ordnung zurückgeholt werden. Die 50er Jahre waren weltweit eine Zeit der Restauration. Es war die Zeit, in der die Heimkehrer versuchen mussten, ihre Frauen wieder in die Weibchenrolle, die Abhängigkeit, die Hausarbeit zurückzudrängen. Die beiden Werkzeuge, die sie dazu benutzten, waren die Moral und der Anstand. Die Moral war eine christliche Moral. Vom Christentum wurde behauptet, dass es den Krieg unbeschadet überstanden hätte. Obwohl auf dem Koppel jedes deutschen Soldaten Gott mit uns gestanden hatte, wurden die christlichen Religionen von aller Kriegsschuld freigesprochen. Wollte man Sitte und Anstand wieder etablieren, brauchte man starke Schranken gegen eine aus den Fugen geratene Welt. Die Religion des christlichen Abendlands, das als neuer Wertbegriff beschworen wurde, hatte diese restaurierende Kraft. Jedenfalls wurde sie ihnen beschwörend zugesprochen, eher als Behauptung denn als Gewissheit. Es war eine Epoche, in der viel geheuchelt und gefrömmelt wurde, vielleicht sogar aus Notwendigkeit. Diese Welt wurde von den überlebenden und zurückkehrenden Männern errichtet, die die Familie als Hort der Ordnung nach den Zeiten des Streunens, Marodierens, nach der Epoche der nackten Gier und des nackten Hungers installierten. Nie wurde das Wort Familie, in Adenauers Diktion Familie, mit einer derart beschwörenden Inbrunst ausgesprochen wie während der Adenauer-Restauration. Monika Maron, die als Tochter die Zeit erlebte, als die Väter aus dem Krieg, aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrten, hat diesen Wandel in ihrem Roman Animaltrist oder Animaltrist, wir sind uns da nicht ganz sicher, beschrieben. Was wie eine satirische Überspitzung klingt, ist eine gesellschaftliche Wahrheit. Sie, die Väter, hätten nicht zurückkommen dürfen. Damals, als Hansi Petzke und ich mit den vergifteten Ratten Vater, Mutter, Kind spielten, hätten sie uns mit unseren Müttern allein lassen sollen. Vor allem aber wäre uns die unbegreifliche Verwandlung unserer Mütter erspart geblieben. Ehe ich merkte, dass alles anders geworden war, fiel mir auf, dass meine Mutter anders lachte, anders als früher und anders als ich. Früher hatte es einfach aus ihr herausgelacht, sodass sie manchmal gar nicht aufhören konnte zu lachen. Klang ihr Lachen plötzlich wie ein aufdringlicher Koloratursopran und ihr Mund durfte sich auch nicht mehr hemmungslos in die Breite ziehen wie bei Clowns und Kindern, sondern bildete ein maßvolles Oval, wobei die Lippen die Zähne halb bedeckten. Besser und präziser lässt sich die Wiederkehr von fraulichem Benehmen, wie es in den 50er Jahren als neue Notwendigkeit gepredigt wurde, kaum beschreiben. Und es zurück in die Weibchenrolle. Am wenigsten verstand ich damals, warum meine Mutter ständig behauptete, für die einfachsten Verrichtungen zu ungeschickt zu sein, obwohl ich genau wusste, dass es nicht stimmte. Sogar ich hatte gelernt, Sicherungen mit Silberpapier oder Draht zu flicken Und meine Mutter gab vor, nicht einmal zu wissen, wie man sie wechselt. Sie juchzte, als wäre sie zu Tode erschrocken, wenn es in der Wohnung plötzlich dunkel wurde. Dabei hatten wir jahrelang mit Verdunklung und Stromsperren gelebt. Zu einer Freundin hörte ich sie einmal sagen, man müsse den Männern wieder zu Selbstvertrauen verhelfen. Damals, glaube ich, sagte ich zu Hansi Petzke zum ersten Mal, meine Mutter ist doof. Und Hansi sagte, meine auch.
Oha.
Ja. VW-Chef Piech. Carsten weiß Bescheid. Erinnert sich, wie seine Mutter in Abwesenheit seines Vaters nach dem Krieg beispielhaft und beherzt den Porsche-Betrieb führte, aber nach Rückkehr des Vaters klaglos ihren Posten zu räumen hatte. Monika Maron nennt auch die Gründe für diesen Wandel. Aber als unsere Mütter die überlebenden Krieger wieder aufnahmen, fügten sie sich gleichzeitig den erschwerten Konkurrenzbedingungen einer Nachkriegszeit. Auf einen Mann kämen 2,5 Frauen, hieß es damals. Als Seidenstrümpfe so knapp waren wie Lebensmittel und die Präsentation schöner Beine so aufwendige Beschaffungsaktionen erforderte, wie die Eroberung eines Mannes mittels werbender Kochkunst. Wahrscheinlich hätte meine Mutter schon damals niemals gewagt, meinem Vater das Schlürfen zu verbieten, weil die Kriegerwitwe Burkhardt aus dem ersten Stock ihre Sympathie für meinen Vater offen zur Schau trug und ihm sogar schon einmal ein Stück selbstgebackenen Streuselkuchen geschenkt hatte.
Das ist ja ein ganz klares Zeichen.
Ja, aber ich meine, das ist ja keine Fiktion, ne?
Nee.
Sondern das war halt wirklich so. Und wenn wir jetzt überlegen, wo wir heute sind, ist es schon ein Unterschied, aber wir wissen dann besser, warum wir hier jetzt sind, ne?
Mhm.
Wie ist es dazu gekommen? Und vielleicht verstehen wir dann unsere Eltern und Großeltern auch noch mal einen Tacken besser.
Ja, ist schon interessant. Also das muss ich mir auf alle Fälle noch mal durchlesen. Du hattest mir so eine Passage über die Taschentücher im Vorfeld zum Lesen gegeben. Dass das Taschentuch quasi so der erste Wegwerfartikel war, den wir da quasi jetzt, weiß gar nicht, von Amerika kam, glaube ich, diese Kleenex-Geschichte. Ne?
Genau, und dann kam Tempo.
Tempo war ein deutsches Produkt.
Genau.
Okay.
Genau, das mit dem Papiertaschentuch ist ja auch ganz spannend, weil wir jetzt ja dabei sind, also Carsten und ich benutzen da jetzt auch nur noch Stofftaschentücher. Und das war ja auch eine ganze Zeit so eklig. Und das ist halt genau das hier, was hier beschrieben ist.
Also, warum es so eklig wurde. Ne?
Genau.
Ja.
Weil, also er schreibt hier, das Tempotaschentuch machte bäh zu Menschen, die ihren alten Rotz in Tücher gefaltet immer noch mit sich herumtrugen. Unhygienische Menschen. Immer wieder fiel der Spott auf ältere Verwandte, die sich die Nase schnaubten und dann nachdenklich, wohl auch sorgenvoll, in ihr offenes Taschentuch starrten. Pfui Teufel, igitt, pfui Deibel. Die Werbung zum Papiertaschentuch versprach dazu Ungeheuerliches, nämlich nichts Geringeres als den endgültigen Sieg über den Schnupfen. Wie das? Da man sich mit einem Tempotaschentuch nur ein einziges Mal schneuzte und schneuzen sollte, vermied man laut Werbung die Selbstinfektion des Grundübels des Schnupfens. Damit war der Schnupfen weg, er verhungerte sozusagen nach sich selbst. Inzwischen ist die Selbstinfektion seit gut 45 Jahren besiegt, aber der Schnupfen ist immer noch da. Also, ne? So viel dazu. Aber ich fand das interessant. Ich weiß nicht, ob du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das schon wusstest vorher, seit wann es jetzt das Tempo-Taschentuch gibt und das Papiertaschentuch. Wir sagen ja alle Tempo.
Tempo, ja.
Das ist ja eine super Marketingmasche, so wie Kleenex.
Ja.
Wo ist der bei dem Kleenex? Schreibt er auch, um das Clean sauber machen und Ex, also wegschmeißen
dagegen. Ja.
So, und dass man das nur einmal benutzt, wobei ich mein Tempo-Taschentuch öfter als einmal benutzt habe.
Ja, ich glaube, aber ein Kleenex ist ja im Grunde genommen nur so ein einzelnes, sehr dünnes Tuch.
Mhm,
das ist ja von der Konsistenz.
Naja, aber du solltest ja dein Papiertaschentuch, dein
genau
Tempo
benutzen.
Solltest du auch nur einmal, weil ja sonst infizierst du dich ja nochmal.
Ja,
aber jetzt, du siehst halt daran auch, dass also zum einen Konsum, aber zum anderen eben auch, dass über Nachhaltigkeit nicht nachgedacht wurde. Genau, dass solche Dinge wie Nachhaltigkeit damals nicht wichtig waren.
Ja.
Es ging wirklich nur darum, jetzt dann die Wirtschaft anzukurbeln, Wirtschaftswachstum, wo wir auch heute noch sind.
Ja.
Und das ist eben auch sowas, Dinge, die wir heutzutage hinterfragen sollten. So, brauchen wir das denn wirklich noch?
Ja, und das Taschentuch ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das habe ich nie in Frage gestellt.
Nee.
Ich habe mir noch nie mal die Frage gestellt, wie lange gibt es eigentlich so
Papiertaschentücher? Nee, das war halt einfach da.
Das war immer da, ja.
Ja, das war halt da und das war ganz normal. Und ich sehe das ja eben auch bei ganz vielen, die ja, also wirklich sich ganz viel nachhaltig engagieren und so, dass sie trotzdem noch so ein Papiertaschentuch dabei haben und das eben noch nicht in Frage gestellt haben. Ja. Das hat bei uns auch gedauert. Also so, ne, das ist, wo du dann auch wieder denkst, okay, also man muss sich das mal überlegen, es ist alles noch nicht so lange her. Unsere Eltern und Großeltern ja. haben das noch benutzt.
Ich weiß noch, meine Oma hat ihr Taschentuch auch noch dabei gehabt.
Ja.
Die haben das teilweise sogar noch im Ärmel irgendwie dann stecken gehabt oder so. Ne?
Also. Ja, ja, ich meine, ganz früher, wenn man so diese Historik-Romane und Stolz und Vorurteil und solche Sachen.
Mit ihren Seidentaschentüchern.
Genau, also wenn du so in die Richtung gehst, dass die dann die verschiedensten Arten von Taschentüchern hatten, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Aber so. Es ist schon ganz spannend. Also es wird ganz viel der Hygiene geopfert.
Mhm.
So, das ist ja bei der Milch genauso, die reine weiße Molkereimilch. Mhm. So hier jetzt das reine weiße Tempotaschentuch. Und es wird nicht über Nachhaltigkeit nachgedacht.
Nee, aber er geht ja gleich auf diesen Hygieneaspekt auch nochmal ein. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen von diesen Taschentüchern war oder später, aber du hattest mir in so einer Textpassage auch nochmal was gegeben, wo er sagte, dass die Werbung oder die Wirtschaft sich ja von Jahr zu Jahr mit ihren Superlativen dann überhäuft. Ja, genau. Deren Problem war ja, wie kann ich ein Produkt, was eigentlich im Vorjahr schon spitzenmäßig war, jetzt noch besser machen?
Ja, ne? das ist ja mit der Werbung generell so. Also so auch dieses immer wieder neue Bedürfnisse wecken, das haben wir ja heute auch alles. Aber es hat eben da seinen Ursprung.
Ja.
Also hier in Deutschland hat es damals in der Nachkriegszeit angefangen, als es eben möglich war, als dann ein bisschen Geld da war, das dann eben auch auszugeben.
Mhm.
Und dann, wie er das eben auch schreibt, unpolitisch zu sein, weil es einfach vorher mit der Politik nicht so hingehauen hat. Und deswegen überlassen wir das jetzt anderen. Und diese Mentalität haben wir heute immer noch, ne?
Ja, doch, muss ich sagen.
Wir überlassen es anderen.
Ja.
Hatte ich auch eine ganze Zeit, dass ich mich für Politik überhaupt nicht interessiert habe.
Ja.
Und gedacht habe, naja, ist doch egal. Und ich mehr mit mir selbst beschäftigt war eigentlich die meiste Zeit über. Und jetzt, wenn man das so Schritt für Schritt aufrollt, also dieses Durchdringen und mal guckt, wirklich hinguckt und dazwischen guckt, was passiert denn da eigentlich alles so, ist es total spannend.
Ja gut, und er schreibt es ja jetzt auch noch einigermaßen lustig.
Ja,
ist
ja
jetzt kein trockener Stoff, wo du denkst, okay, irgendwie so Geschichtsunterricht, sondern...
Nein, also das ist schon gut. Und es ist natürlich sehr subjektiv, ne? Es ist seine Erinnerung.
Ne, sind Anekdoten.
Ja.
So, aber ich denke mal, da findet man sich auch wieder. Weil auch die Produkte, die er dort beschreibt, die werden damit sicher doch heute noch bekannt sein oder noch heute existieren.
Einige Sachen vielleicht nicht mehr, aber halt so... Das ist schon, also ich meine, das Tempotaschentuch, klar, es hat sich gehalten, aber es gibt natürlich auch Dinge, die irgendwie dann erst so, aber so auch die verschiedenen Autotypen und so und also, er beschreibt es einfach total klasse. Also ich kann es nur jedem empfehlen, also wenn du dich auch dafür interessierst, wie wir so geworden sind, wie wir jetzt sind, dann lies auf jeden Fall das Buch. Wir können es diesmal nicht verlosen, weil ich es ja aus der Bücherhalle ausgeliehen habe.
Ja, ich muss es mir auch nochmal irgendwann ausleihen. Aber ich arbeite gerade an einem anderen Buch. Und deswegen wird das noch einen Moment dauern, bis ich mich da jetzt nochmal widmen kann.
Ja. Aber ich kann es ja einfach wieder zurückgeben, dann leist es wieder aus.
Ja, mache ich doch auch.
Also wird alles werden.
Ja.
Ja.
Genau.
Also in dem Abschluss des Buches fasst Herr Karasek nochmal alles zusammen und gibt nochmal so einen Kurzüberblick, wie wir denn jetzt wirklich Amerikaner geworden sind. Schreibt auch nochmal über Hollywood und Fast Food und die verschiedenen Importschlager Amerikas. Und schreibt dann am Ende noch, der amerikanische Traum in der Unabhängigkeitserklärung als Pursuit of Happiness festgeschrieben, manifestierte sich auch in dem Streben von Einwanderern, den Verfolgungen der Armut und der Enge ihrer europäischen Heimatländer zu entkommen. Unendliche, auch kriminelle Energien brachten sie auf, damit es ihren Nachfahren besser gehen möge. Es war die Wunschvorstellung vom unaufhaltsamen Aufstieg. Weiter, schneller, höher, reicher. Was nach der harten Gründerzeit, nach dem Go West auch hieß, bequemer, luxuriöser, einfacher, komfortabler. Und korrupter. Die Zeit nach 1945 zeigt uns beide Seiten dieses amerikanischen Traums. Die harte, rücksichtslose der kapitalistischen Ellbogengesellschaft, wie auch die bequeme des Easygoing, des Leichtnehmens und des Komforts. In diesem Sinne sind wir längst Amerikaner geworden.
Hm, muss ich ihm zustimmen.
Was mich jetzt
Obwohl ich mich vorher noch nicht als Amerikaner gesehen habe.
Ja, also das siehst du, in deiner Entwicklung bist du amerikanisch.
Ja. Yes, I can.
Ach, Ken.
I am.
Ken du.
Gut, also wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch wissen möchtest, warum du jetzt Amerikanerin oder Amerikaner geworden bist und wie du da eigentlich hingekommen bist, musst du dieses Buch lesen.
Ja, also wir empfehlen es dir wirklich sehr. Also ich empfehle es dir sehr. Sagen wir mal so, Carsten hat es ja noch nicht gelesen. Aber von dem, was ich Carsten bisher erzählt habe, ist er auch Feuer und Flamme für das Buch. Und es ist wirklich schnell zu lesen. Es hat, ich schaue nochmal eben kurz nach.
320 Seiten.
Ja.
30, ja.
Genau, so 320 Seiten. Und das ist wirklich schnell zu lesen. Es sind 53 Kapitel eingeteilt. Also quasi kannst du, wenn du jede Woche ein Kapitel liest, bist du in einem Jahr
durch. Also schnell zu lesen.
Du weißt schon, schnell. Ja. Nee, also es geht wirklich schnell. Manche Kapitel sind relativ kurz, manche etwas länger. Und es, also es ist wirklich sehr gut flüssig geschrieben, gut zu lesen. Genau. Und ich möchte jetzt noch einmal zum Ende die Chance nutzen und mich bedanken für die vielen tollen iTunes-Rezensionen, für die unseren tollen Steady-Unterstützer. Ich finde das total klasse, dass ihr uns immer noch die Treue haltet. Und ich möchte mich auch vor allem bei Kerstin bedanken, die mir so eine tolle E-Mail geschrieben hat. Und das hat mich irgendwie total umgehauen. Dann dachte ich so, oh, klasse. Das hat mich total gefreut. Und natürlich freue ich mich auch über alle anderen E-Mails mit Themenvorschlägen, mit deiner Geschichte, wie du vegan geworden bist oder sonst irgendwas Nettem, was dir so einfällt.
Ja, vielleicht fällt dir ja sogar ein, welches Buch uns auf alle Fälle auf unserem Weg noch fehlt und was du hier ganz gerne auch nochmal irgendwie rezensiert haben möchtest. Auch für solche Anregungen sind wir offen.
Genau. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne.
Du klaust mir immer das Wort, ne?
Musst du immer das Letzte, das
Weiß
Letzte.
Nicht, hab ich gleich vielleicht, ne? Mal gucken.
Nee, hast du nicht.
Nee, hab ich nicht.
So, dann sag du.
Okay, in Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiedersehen.